Deutschlandfunk, Europa heute.
Die Wirtschaftslage in der EU könnte aktuell besser sein. Eine Zahl, die das ganz gut verdeutlicht. Ungefähr 1 Million Industriearbeitsplätze sind in der EU in den vergangenen 4 Jahren verloren gegangen. Das belegt eine Studie des Europäischen Gewerkschaftsbunds. Strategien dagegen gibt es viele. In den USA beispielsweise steuert die Regierung von Joe Biden mit milliardenschweren Subventionspaketen dagegen. Die EU-Staats- und Regierungschefs besprechen ab heute Abend auf einem EU-Gipfel, wie sie die europäische Wirtschaft für die Zukunft sichern wollen. Als Grundlage dafür dient ein Bericht über den EU-Binnenmarkt des ehemaligen italienischen Premiers Enrico Letta. Der macht dazu Vorschläge. Darüber habe ich kurz vor der Sendung mit Jürgen Mattes gesprochen, Wirtschaftsforscher am Institut der Deutschen Wirtschaft. Und zuerst habe ich ihn gefragt, wo die EU wirtschaftlich aktuell steht.
Also in der Tat, die Wirtschaft könnte besser laufen. Das betrifft gerade Deutschland. Wir schrappen so gerade an der Rezession vorbei, wahrscheinlich mit der Stagnation in diesem Jahr. Das hat damit zu tun, dass teilweise immer noch Erholungsfaktoren sozusagen aus der Corona-Krise relevant sind, also immer noch geschwächt sind, hat aber auch damit zu tun, dass wir die Energiekrise weiter zu verkraften haben und die hohen Inflationsraten, die ja dazu geführt haben, dass die Europäische Zentralbank die Zinsen angehoben hat. Und das dämpft die Nachfrage, aber die Inflation geht zurück. Bald dürften die Zinsen sinken und deswegen werden die Wachstumsaussichten für die nächsten Jahre sicherlich auch wieder besser werden.
Welche Branchen schwächeln und welchen geht's gut?
Ja, also das hat natürlich jetzt wesentlich mit den höheren Zinsen und den höheren Energiekosten zu tun. Das heißt, die Branchen wie etwa der Immobiliensektor und der Bausektor, die unter höheren Zinsen leiden, denen geht's jetzt nicht gut. Denen ging's vorher, Zinserhöhung sozusagen natürlich sehr gut. Und in Deutschland insbesondere, aber auch in Europa sehen wir das, dass die energieintensiven Branchen sehr unter Druck gekommen sind. Also die Industrieproduktion in energieintensiven Branchen ist weiterhin unter dem Niveau, sehr deutlich sogar unter dem Niveau von 2019, also von vor der Corona-Krise. Das hat jetzt was damit zu tun, dass wir tatsächlich die höheren Energiepreise haben, aber auch, dass wir die Energiewende angestoßen haben. Und die Frage ist, werden wir genug Ersatz finden dafür, wenn es tatsächlich so bleibt, dass die energieintensiven Industrien kriseln?
Jetzt veröffentlicht die EU-Kommission heute einen Bericht zum EU-Binnenmarkt, der gewissermaßen eine Strategie aufzeigen soll, wie die Wirtschaft in Zeiten des Klimawandels, aber auch in Zeiten einer neuen Weltordnung zukunftsfest gemacht werden kann. Welcher grundsätzliche Pfad wird denn dort vorgeschlagen?
Ja, ich glaube, da haben wir verschiedene gute Ansätze, aber auch ein paar problematische. Der Binnenmarkt soll gestärkt werden, die Energieunion, also letztlich sozusagen die eigentlichen Stärken der EU, eben sozusagen den Binnenmarkt weiter auszubauen. Dazu gehört auch eine Kapitalmarktunion. Aber es ist auch die Rede von neuen Subventionen auf der europäischen Ebene, um letztlich offenbar so etwas Ähnliches anzustoßen, die Industrie zu fördern, wie das in den USA der Fall ist.
Und, Sie haben jetzt den Vergleich zu den USA schon gezogen. Da ist es ja so, dass die Regierung diese großen Subventionspakete geschnürt hat. Jetzt hat der IWF gestern Daten vorgelegt, die zeigen, der US-Wirtschaft geht es mit diesem Kurs durchaus sehr gut. Wie ordnen Sie das denn ein? Ist das auch für die EU eine gute Idee?
Also da bin ich sozusagen sehr zurückhaltend, denn die USA haben letztlich ja ein Subventionsprogramm aufgesetzt, um stärker Klimaschutz zu betreiben. Wir machen das auf eine andere Art und Weise. Wir erhöhen die CO2-Preise. Beides sozusagen Ansatzpunkte, die man aus Klimaschutzgründen vertreten kann. Aber natürlich sind Subventionen sehr viel teurer. Und wir sehen, dass die Defizite, die Schulden in den USA stark nach oben gehen. Deswegen frage ich mich, ob die USA das auf Dauer durchhalten können, allemal, wenn die Steuernachlässe, die da gewährt werden, möglicherweise in sehr viel größerem Ausmaß in Anspruch genommen werden. Sie sind ja nicht gedeckelt, als das vorgesehen ist und gleichzeitig aber die Steuereinnahmen nicht so stark steigen, wie das vorgesehen ist. Also da steht noch einiges aus und in den nächsten Jahren werden wir möglicherweise anders über den Inflation Reduction Act der USA diskutieren, weil er unter Druck kommt, weil auch selbst die USA sich das nicht leisten können.
Sie sehen die US-Subventionen also durchaus kritisch. Das, was jetzt im Vorhinein aus dem EU-Bericht durchgesickert ist, das ist, wenn ich es richtig verstehe, ja aber durchaus ein Zweiklang. Also einerseits auf europäischer Ebene mehr Subventionen zu ermöglichen, andererseits aber auf nationaler Ebene strenger zu sein bei der Durchsetzung. Was steckt hinter dieser Idee?
Da muss man jetzt zwei Ebenen unterscheiden. Zum einen die Frage, wieso sollen Subventionen vergeben werden? Wofür sollen Subventionen vergeben werden? Und wenn es die Vorstellung gibt, dass wir hier alle Branchen kreuz und quer subventionieren, bis hin zur Solarbranche, dann ist das schlecht ausgegebenes Geld, weil wir Solarmodule billiger aus dem Ausland kaufen können. Das sind standardisierte Produkte, die haben hier sozusagen nur eine Zukunft, wenn sie massiv subventioniert würden. Und das können wir uns nicht leisten. Die Abhängigkeit von China an der Stelle, die oft zitiert wird, die ist zwar die an den Anteilen entsprechend hoch, aber sie ist nicht kritisch, denn wenn China nichts mehr liefert, dann laufen trotzdem die Solarmodule aus den Dächern weiter. Also das nur als ein Beispiel dafür, dass man genau hinschauen muss, wo man Subventionen vergibt. Und die andere Frage ist, wenn es doch einzelne Bereiche vielleicht geben sollte, wo Subventionen möglicherweise Sinn machen, etwa um die Transformation in der Stahl- oder Chemieindustrie hin zu Wasserstoffproduktion anzukurbeln und überhaupt in Gang zu setzen, was ja riesige Investitionen bedarf, dann muss man genau hinschauen, sozusagen, will man das auf der europäischen oder will man das auf der nationalen Ebene machen? Da würde ich sagen, liegt es besser auf der nationalen Ebene, da gilt schon das Subsidiaritätsprinzip. Man hat ein bisschen den Eindruck, dass der Letta-Bericht so ein bisschen durch die Hintertür wieder den Souveränitätsfonds einführen soll, über den schon kurz nach dem IRA, also diesem Klimaschutzpaket der USA, diskutiert wurde. Ja.
Souveränitätsfonds, da müssen Sie uns noch mal helfen. Erklären Sie kurz, was war da die Idee?
Also die Idee war zu sagen, die USA subventionieren kräftig, deswegen brauchen wir einen neuen, wenn man so will, Klimaaufbaufonds. Wir haben ja nach der Corona-Krise europäisch uns verschuldet und einen Corona-Aufbaufonds gegründet in Höhe von fast 800 Milliarden Euro. Das war damals in der Ausnahmesituation der Krise richtig. Und dann kam aber sofort die Reaktion, dass wir jetzt auf Klimaschutz Dinge als Reaktion auf den IRA auch so reagieren sollten. Das ist zu Recht im Sande verlaufen. Und ein bisschen hat man den Eindruck, als wenn Letta das wieder auf die Agenda setzen will. Sicherlich ein Punkt, den man im Blick haben muss, ist, man muss die, oder wenn auf der nationalen Ebene subventioniert wird, dann muss man schauen, dass das nicht zu Verzerrungen im Binnenmarkt führt. Deswegen sollte man tatsächlich die Sektoren, in denen subventioniert werden darf, eng begrenzen und sollte natürlich auch genau hinschauen, in welchem Ausmaß wird das da tatsächlich gemacht.
Sie haben am Anfang gesagt, dass Sie durchaus auch gute Ansätze in dem Bericht sehen. Was sind die aus Ihrer Sicht?
Ja, tatsächlich den Binnenmarkt zu stärken und letztlich sozusagen die Kraft sozusagen der europäischen Verbraucher auch weltweit stärker zur Geltung zu bringen, um es den Unternehmen besser zu ermöglichen, halt europaweit zu verkaufen. Teilweise haben wir schon noch unterschiedliche Regulierungen. Wir brauchen mehr europaübergreifende oder grenzüberschreitende Energienetze, um unsere Energiesicherheit weiter zu stärken. Aber ein Punkt, von dem ich zumindest noch nicht viel gelesen habe in dem Bericht und von daher, wo ich nicht genau weiß, ob er auch drinsteht, ist, dass wir einen Ansatzpunkt unbedingt nutzen müssen auf der europäischen Ebene, nämlich den Bürokratieabbau. Das, was in den letzten 5 Jahren passiert ist, ist ja ein massiver Aufwachs von Bürokratie, von Anforderungen an die Unternehmen, die das dazu führt, dass wir unsere Innovationsfähigkeit allein dadurch schon begrenzen, dass immer mehr Menschen eingestellt werden und immer mehr Menschen in den Unternehmen, gerade in mittelständischen Unternehmen, dafür arbeiten, Formulare auszufüllen, statt neue Ideen zu entwickeln und die umzusetzen.
Sagt Jürgen Mattes vom Institut der deutschen Wirtschaft dazu, wie die Wirtschaft der EU zukunftsfest gemacht werden könnte.